Also ich kann das Tier nicht nur spüren, sondern auch hören. Dann ganz ehrlich bin ich umgangen wie Falschgeld. Ich habe gedacht, ich habe einen Sprung in der Schüssel. Ich habe, glaube ich, ganz viele Jahre meines Lebens verschenkt und nie wirklich gelebt, weil ich so ein massives Übergewicht hatte. Ich habe über 160 Kilo gewogen.
Geschichten, die das Leben schreibt. Von und mit Harry Mayer.
Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten, die das Leben schreibt. Meinen heutigen Gast bzw. meine heutige Gästin habe ich auf einem Weihnachtsmarkt kennengelernt. Sie war dort Attraktion mit ihrer Eule und um sie herum standen eine Traube von Menschen und sie hat erzählt und erzählt. Ich glaube, liebe Susanne, wir könnten 3 Podcasts füllen. Schön, dass du da bist. Servus.
Hallo und danke für die Einladung.
Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich glaube, ganz, ganz, ganz von vorne. Wo kommst du denn eigentlich her?
Ich bin in Garmisch geboren und in Grainau groß geworden, unterhalb der Zugspitze.
Also ein richtiges Bergkind sozusagen.
Ja, aber ich habe die Berge nie gemocht.
Warum?
Es ist einfach sehr eingeengt in diesem Tal. Wir haben viele Touristen, die irgendwo auch einfach ja, in unserem Zuhause, in unserer Umgebung sind. Die kommen und gehen wieder und es gibt wenige Flecke, an denen man für sich mal alleine sein kann.
Ich kann das verstehen. Mich würde es so nerven, wenn da generell dann immer die anderen Autos mit 30 km/h durch die Lande ziehen und ich muss schnell zum Arzt.
Ganz arg ist es halt am Abend, wenn die Skitouristen von der Zugspitze wieder nach Hause fahren. Da kannst du ja auch unter der Woche im Winter nichts ausmachen, mit Kino gehen oder so. Also ich brauche normalerweise 10 Minuten ungefähr mit dem Auto bis zum Marienplatz in Garmisch. Und in der Skisaison eine Stunde und mehr. Und das macht einfach keinen Spaß mehr. Und ich habe mich in Grainau, ich weiß nicht, wie alt ich da war, vielleicht 20, irgendwann nicht mehr wohlgefühlt. Es ist einfach so, es ist ein Talkessel. Man ist dort irgendwie so ein bisschen wie eingeschlossen. Die Berge sind wunderschön, aber es ist halt, es nimmt einem so die Weitsicht ein bisschen. Also so, zumindest war es mein Empfinden. Und im Winter haben wir halt auch teilweise 3-4 Monate, je nachdem, wo man im Ort wohnt, keine Sonne. Und wir haben manchmal halt im März und April auf der Nordseite hinterm Haus noch die Schneehaufen vom Winter.
Du warst dann 20 und hast gesagt, ich muss hier weg.
Nein, das hat ein bisschen länger gedauert. Ich glaube, ich war so Mitte 30, Ende 30, als ich beschlossen habe, ich gehe von Grainau weg. Dann hatte ich 2 Jahre in Gilching bei München gewohnt und gearbeitet. Und dann bin ich zusammen mit einer Freundin in die Passauer Ecke gezogen. Dort haben wir uns ein kleineres Haus, also was heißt klein, ungefähr 130 Quadratmeter Wohnfläche miteinander gekauft, auf 1,6 Hektar Grund und haben unsere Ponys mitgenommen.
Weil du schon sagtest, gearbeitet und Ponys, was hast du gelernt?
Ich habe eine Ausbildung gemacht zur staatlich geprüften kaufmännischen Assistentin und anschließend noch eine Ausbildung zur Steuerfachangestellten.
Ach ja, also praktisch ganz weit weg von den Tieren,
ja.
Und auch ganz weit weg von der Eule. Zu dieser kommen wir heute auch noch zu sprechen, denn das war deine Eule, mit der ich dich am Weihnachtsmarkt gesehen habe, oder?
Ich glaube schon, also wenn es die große Graue war,
ja,
dann schon.
Ganz, ja, ganz groß. Und liebe Zuhörer, sie saß auf dem Arm. Ich habe mir gedacht, mir wird der Arm abfallen und eine halbe Stunde und die Eule hat geschaut. Und aber da kommen wir noch drauf. Aktuell bist du noch Steuerfachangestellte und die Ponys waren Hobby.
Ja, also ich hatte mir 2008 ein Islandpferd gekauft, den habe ich vor dem Metzger gerettet. Also der war verhaltensauffällig und die Besitzerin hat gesagt, ich soll ihn nehmen, ansonsten muss sie sich irgendwas anderes einfallen lassen. Also dieses Pferd hat sich nicht anfassen lassen, war gefühlt immer irgendwie auf der Flucht. Man hat vom Pony in der Regel nur den Schweif gesehen, also der hat maximalen Abstand zum Menschen haben wollen. Und irgendwie hat er mich trotzdem mögen und ich ihn auch. Und wir hatten einen sehr langen, sehr schwierigen Weg miteinander. Und im Grunde wollte der Sindri immer irgendwo ein gutes Pferd sein. Und er hat auch die Nähe gesucht, aber er hat sich auch gefürchtet. Als irgendwann mal dann dieser Knoten aufgegangen ist, ist er von diesem Pferd, das immer auf der Flucht war, zu so einem richtigen Kuschelpony geworden. Über Jahre. Und ich habe den Sindri 15 Jahre an meiner Seite gehabt und habe ihn jetzt letztes Jahr, beziehungsweise also vorletztes Jahr im September, an eine Frau gegeben, wo die 3 Ponys von der Freundin, mit der ich damals in der Passauer Ecke gelebt habe, ihre Ponys eben untergebracht hatte. Die Freundin ist gestorben. Wir haben unseren gemeinsamen Hof verkaufen müssen und die 3 Ponys von der Freundin sind eben an eine sehr freundliche und ich denke auch im Herzen gute Frau gegangen, die sich um die drei Ponys eben gekümmert hat. Und mein Pony hat mir irgendwo sehr deutlich dann signalisiert, dass er nicht glücklich ist. Und dann habe ich ihn umziehen lassen. Ich habe ihn also der Frau geschenkt und habe gesagt, ich möchte, dass der mit seinen drei alten Freunden wieder zusammenleben kann. Und es war für mich eine sehr schwere Entscheidung, aber für meinen Pony, ich glaube, wirklich die beste. Aber es war keine leichte Sache für mich.
Zum einen der Hausverkauf, ja. Die Freundin gehen lassen müssen, dann auch die Entscheidung fürs Pony getroffen.
Ja.
Wie ging es dann mit dir weiter?
Also die Freundin ist 2019 verstorben und ich bin mit meinem Pony woanders hingezogen und die drei Ponys von der Freundin sind eben da in die, also es ist Grenznähe nach Frankreich. Und ich habe mein Pony aber noch 3 oder 4 Jahre bei mir gehabt, habe aber genau gemerkt, es fehlt ihm was und er ist nicht glücklich.
Wie merkt man das? Hat er nicht gefressen oder wie spürt man das?
Also man spürt es, oder ich zumindest spüre es, ich sehe es an seinem Blick.
Du bist ein sehr feinfühliger Mensch. Die wenigsten, glaube ich, können so intensiv mit den Tieren kommunizieren. Also ich denke mir immer bei meinem Hund, was will er denn jetzt eigentlich von mir? Du hast da einen anderen Zugang.
Ich habe einen anderen Zugang, ja. Also ich kann das Tier nicht nur spüren, sondern auch hören.
Also wirklich, was es denkt.
So wie wir gerade sprechen halt, ohne lauten Ton. Aber es ist ein Austausch, so wie wir hier ein Gespräch führen.
War das schon immer so?
Nein.
Wie hast du gemerkt, dass du anders mit den Tieren kommunizieren kannst wie normale Menschen?
Ich war im Jahr 2005 bei meiner Schwester in der Schweiz und wir waren im Zoo in Zürich. Und dann hatte ich wie Stimmen im Kopf, wo ich mir dachte, boah, jetzt habe ich irgendwie echt einen Schatten. Und dann, das war so ganz, ganz aufgeregt, ganz viele Stimmen und durcheinander. Und dann habe ich mich umgedreht und dann sehe ich da eben eine ganze Gruppe Meerschweinchen in dem Gehege. Und dann habe ich gedacht, höre ich die jetzt? Oder ich konnte erstmal nichts damit anfangen. Und dann hatte ich eine Stimme im Kopf, die mich gebeten hat, rüberzukommen, weil es wollte gestreichelt werden. Und dann schaut mich ein Lama an. Und dann bin ich darüber gegangen und habe das Lama gestreichelt. Und dann kam meine Schwester und sagt, pass für auf, dass er dir den Ärmel von der Jacke nicht kaputt macht. Und dann hatte ich wieder diese Stimme im Kopf, die gesagt hat, ich pass schon auf, ich mache dir kein Loch in den Ärmel. Und das war wohl das erste Mal, dass ich die Tiere gehört habe. Und dann, ganz ehrlich, bin ich umgangen wie Falschgeld. Ich habe gedacht, ich habe einen Sprung in der Schüssel. Ich tick nicht normal und habe das dann irgendwo echt verdrängt. Und dann habe ich eben 2008 meine gute Freundin Sabine kennengelernt und die hat gesagt, bin davon überzeugt, dass du das kannst. Die hat mich da wirklich unterstützt und mir auch geholfen und ja.
Hörst du dann jedes Tier sprechen?
Nein, ich konnte am Anfang nur so Bruchstücke hören. Das war wie wenn man eine fremde Sprache erlernen muss. Jedes Tier hat eine andere Schwingung, würde ich mal sagen. Also der Hund ist anders als die Katze oder das Pferd. Je größer das Tier ist, desto leichter war es für mich.
Ich finde es gerade mega, mega, mega spannend, denn wer würde denn nicht gerne wissen, was sein Tier denkt? Eigentlich könntest du jetzt Millionärin sein, eine eigene Homepage haben und deine Dienste anbieten und den Menschen übersetzen.
Ja, es gibt aber ganz viele Menschen, die Angst davor haben, was ihre Tiere ihnen zu sagen haben, denn es würde ja bedeuten, dass sie vielleicht doch was verändern müssen.
Ich bin jetzt mal ganz provokant. Jetzt stellen wir uns mal vor, wir kommen in einem Haus, wo was Schlimmes passiert ist. Da ist das Härchen, liegt tot am Boden, wahrscheinlich ein Gewalteingriff und der Hund sitzt daneben total verstört und ich würde dich rufen. Könnte dir der Hund dann sagen, wer der Mörder ist?
Ich denke, dass er es machen könnte, ja.
Also es gibt ja Dinge zwischen Himmel und Erde und wir haben schon viele Menschen in diesem Podcast gehabt, die Dinge können, die andere nicht können. Ich finde es gerade mega spannend. Was war das Interessanteste, was dir bis dato ein Tier gesagt hat?
Ich glaube, da gibt's nichts, was ich so speziell als das Interessanteste bezeichnen würde. Jedes Tier hat seine eigene Geschichte und ich glaube, es ist wichtig, in welcher Verbindung das Tier zum Menschen steht. Ich glaube, das ist für mich so das Interessanteste. Ich sehe manchmal, also ohne jetzt ein Gespräch zu haben schon, wie dieses Tier mit seinem Menschen verbunden ist und wie wichtig es dem Tier auch ist, dem Menschen zu sagen, du bist für mich das Ein und Alles und ich liebe dich und meine Liebe ist grenzenlos. Und es gibt aber auch Tiere, die sagen, ich halte es mit meinem Besitzer nicht aus, es ist ganz schrecklich.
Du müsstest doch Riesenprobleme haben, wenn du in ein Tierheim reingehst.
Ja, also es sind so Dinge, wo ich sage, da verschließe ich mich richtig, weil es mir sonst einfach zu viel wäre. Also ich kann auch beispielsweise ganz schlecht das mittlerweile in einem Tierpark aushalten, weil die Tiere merken das, die sehen mich an und dann habe ich schon die erste Stimme im Kopf, die sagt, oh, du kannst mich hören. Und es gibt Tiere, die wollen einfach ein bisschen plaudern. Es gibt Tiere, die sagen, sie stellen mich auf den Prüfstand. Also ich muss mich beweisen, dass sie dann sagen, du bist würdig, dass wir miteinander sprechen.
So ein Löwe wird ja nie zu dir sagen, komm her und streichel mich.
Nein.
Sie sind eher arroganter. Gibt es sowas, arrogante Tiere?
Also es gibt arrogante Tiere. Also es ist jetzt nicht den Löwen, aber das war ein Pferd, das zu mir gesagt hat, ich muss erstmal hier mit ihm, ich sage jetzt mal im Grobstofflichen, also im Körperlichen arbeiten, eine Runde Bodenarbeit auf der Wiese, weil dieses Pferd gesagt hat, ich möchte mit dir erstmal körperlich kommunizieren, bevor ich mit dir richtig rede.
Jetzt hast du mit zig Tieren kommuniziert. Warum ist ausgerechnet die Eule in dein Leben gekommen?
Das Warum kann ich dir nicht beantworten. Ich glaube, es gibt einfach Dinge, die hat das Leben so vorgesehen und naja, es kommt.
Aber wenn dir mit 10 Jahren jemand gesagt hätte, liebe Susanne, gell, irgendwann hast du mal eine Eule als Haustier, hättest du doch den Vogel gezeigt.
Ja, im wahrsten Sinne des Wortes, ja.
Also warum ausgerechnet die Eule?
Ich glaube, die Eule hat das entschieden, nicht ich. Ich habe das Gefühl, ich brauche die Eule an meiner Seite. Die Eule arbeitet auf einer seelischen Ebene, die kein anderes Tier erreicht.
Ich habe die Bilder gerade vor mir. Du standest an dem Weihnachtsmarkt, auf dem Arm diese riesengroße, ich glaube, es war eine Schleiereule.
Nein, also die Schleiereule ist die kleine Weiße.
Ach so, die war groß und
das,
grau.
Genau, das war der Rocco, der Habichtskauz, und der hat so 700, 750 Gramm, also der schaut nur groß aus.
Ich dachte, das sind so 5 Kilo.
Nein, nein.
Und der hat seinen Kopf gedreht, der kann ja den wirklich einmal um sich herumdrehen.
Na, es sind 270 Grad.
Beißt der?
Nein.
Ja, dich nicht wahrscheinlich. Aber
nein.
Also für mich hat der wirklich, der hat mich angesehen, so nach dem Motto, was will der jetzt hier?
Der schaut dir in die Seele.
Und er hat dann zu dir gesagt, zu dem kannst du kommen, der ist nett.
Ja, so ungefähr.
Ah, tatsächlich?
Also ich habe mir schon das Okay geholt, ja. Nein, Spaß beiseite. Ich entscheide meine Dinge schon selber, aber ich finde es schön, wenn jetzt eben so wie der Rocco sagt, ja, das ist gut, mach das. Es bringt dich weiter und es ist gut, einfach mal mit diesem Thema, auch mit der Tierkommunikation, rauszugehen, an die Öffentlichkeit zu gehen und zu sagen, eure Tiere wollen euch was sagen, gebt ihnen die Möglichkeit.
Ich finde das ja ganz, ganz, ganz interessant, liebe Susanne, vor allen Dingen das mit den Tieren, denn sie sagte im Vorfeld zu mir, dass mein Hund leichte Zahnschmerzen hat und jetzt kommt, es stimmt, da der Tierarzt gesagt hat, der Zahnstein muss nächstes Jahr gemacht werden, der drückt jetzt schon leicht auf die Zähne. Von daher, wow, und wenn ihr, liebe Zuhörer, jetzt sagt, Mensch, ich würde auch gerne mal wissen, was mein Hund denkt, dann verlinke ich euch den Kontakt zu Susanne in den Shownotes. Wie bist du dann in die Oberpfalz gekommen?
Ja, ich musste ja dann eben, nachdem die Sache mit dem Hof ja dann zu Ende war oder sich dem Ende zugeneigt hat, brauchte ich ja ein neues Zuhause.
Und ja, aber warum ausgerechnet die Oberpfalz?
Ich hatte einen Wunsch oder Traum, nenn es wie du möchtest. Ich wollte einmal irgendwie eine Zeit in der Verwaltung von einem Gutshof arbeiten. Und um dieses Thema mit der Eule ja wieder aufzugreifen, bis zu diesem Zeitpunkt fand ich Eulen toll und faszinierend, habe mich aber nicht weiter damit beschäftigt. Und ich habe Pause gemacht vom Büro und bin dann ein bisschen übers Gelände gegangen und stand dann beim Falkner hinten. Und dann dreht sich die Schleiereule, der Gonzo, um und guckt mich an. Und in dem Moment war ich schockverliebt.
Und was hat der zu dir gesagt?
Gar nichts, der hat mich nur angeschaut. Aber der hat mich angeschaut, ich habe gemerkt, der berührt mich im Herz. Das war so ganz intensiv und dann kam der Falkner und hat mich gefragt, magst du den auf den Handschuh nehmen? Ab da war es um mich geschehen.
Und dann hast du praktisch die Verwaltungstätigkeit gemacht, warst aber in deiner Freizeit ständig in dieser Falknerei?
Nein.
Nein. Nein. Wäre ich hingefahren, ja, wenn mir die Tiere gefallen, dann wäre ich da jedes Wochenende und würde da diese Eule rumtragen.
Ja, nein, also das war erstmal nicht, aber für mich war mit einem Schlag dieser Gedanke und Wunsch da, ich möchte auch eine Eule haben.
Und wie kauft man sich dann eine Eule? Also gehe ich im Wald, nehme eine mit. Gibt es überhaupt noch Eulen in freier Wildbahn?
Es gibt jede Menge Eulen draußen.
Auch so große?
Die großen Uhus gibt es auch, ja.
Ich habe noch nie in freier Wildbahn so ein großes Tier gesehen. Ich kenne es nur vom Tierpark.
Ja, ich habe sie auch noch nicht draußen gesehen. Das sind einfach sehr heimliche Vögel, die sich sehr gut tarnen. Und ich glaube, dass man wirklich sagen kann, man hat Glück, wenn man draußen im Wald eine sieht.
Ich habe die auch noch nie fliegen sehen.
Also die Eule ist ja dämmerungs- und nachtaktiv, die meisten zumindest. Und wie schon gesagt, das ist ein sehr heimlicher Vogel. Schau dir mal den Uhu an von der Tarnung. Der Uhu zum Beispiel lebt häufig in einem Stein. Steinbruch.
Ja, wenn ich mir jetzt so eine Eule kaufen möchte, wie gehe ich dann vor?
Du brauchst einen Jagdschein und die Sachkunde für den Falkner. Und in der Verbindung darfst du dir eben einen Greifvogel, einen Falken oder auch eine Eule kaufen.
Eine Eule kann ich dann nur über den Falkner kaufen? Weil im Zoofachgeschäft wird es die nicht geben.
Genau, genau. Und du brauchst aber eben auch den Nachweis, dass du berechtigt bist, eine Eule, einen Greifvogel oder auch einen Falken zu kaufen.
Aber warum dann kein Hund? Was mache ich mit der Eule? Ich kann ja mit dir nicht Gassi gehen, ich kann ja mit dir nicht spielen. Wie sieht der Alltag mit dir und der Eule aus?
Also mit dem Rocco zum Beispiel, der kommt, wenn wir jetzt Sommer haben, zu einer Tageszeit aus der Voliere, die für ihn einfach passt, also zum Beispiel zwischen 7:30 und 8 am Abend, weil der ja durch das, dass er Dämmerung so nachtaktiv ist.
Ist ja perfekt für die Berufstätigen, denn unterm Tag schläft die und ist die drinnen und abends, wenn ich dann heimkomme und es wird dämmerig, dann geht's los.
Genau, also der Rocco darf dann, darf oder muss, wie auch immer man das sehen möchte, kommt aus der Voliere raus. Und ich habe dann kleine Futterstückchen in einem Beutel dabei und biete ihm das auf dem Handschuh an. Und er kommt eben dann von seinem Ansitz zu mir auf die Faust geflogen, fliegt von dort zu einem nächsten Sitzplatz, kommt von dort wieder zu mir auf die Faust. Also das ist so, der Vogel soll sich ja ein bisschen bewegen. Und ich habe schon auch immer wieder den Gedanken, ist es gut und richtig, so einen Vogel einzusperren? Und da merke ich schon selber auch, da bin ich immer wieder so an meiner Grenze, dass ich sage, ist es gut oder nicht gut?
Ja, dann frag doch den Vogel, was sagt er denn dazu?
Der Rocco ist da zufrieden, weil er einfach sagt, draußen in der freien Natur würde er ja auch irgendwo nur sich um seine Futterbeschaffung kümmern und für ihn ist es okay, er kennt es auch nicht anders.
Ja, aber braucht er keinen Auslauf? Also muss der nicht irgendwie rumfliegen und sich auspowern, wie ich es vom Hund oder von jedem anderen Tier kenne?
Eine Eule ist ja ein Ansitzjäger. Das heißt, der sitzt stundenlang regungslos im Baum und wartet und hört, ob da irgendwo sein Futterstück, also die Maus, entlang läuft. Und dann macht er einfach seinen Jagdflug. Aber die Vögel liegen in der Regel nicht aus Spaß an der Freude.
Also würde er auch nicht wegfliegen. Das wäre ja meine Angst. Ich könnte nie neben einer Falknerei wohnen, weil ich immer Angst hätte, dass da plötzlich so ein Geier oder so eine Eule kommt und in mein Fenster reinfliegt, meinen Küchentisch plündert oder mich angreift.
Die Kunst der Falknerei oder das, was zur Falknerei dazugehört, ist ja, diesen Vogel frei fliegen zu lassen und das Vertrauen zu haben und diese gute Verbindung zum Vogel, damit der Vogel auch wieder zurückkommt. Der Vogel entscheidet bei jedem Freiflug selber, komme ich wieder zurück oder nicht.
Ja, aber jetzt bist ja du schon ein Stück weiter wie ich. Eigentlich würde ich dann an deiner Stelle mir sagen, gell, du kommst schon wieder. Und dann sagt er, okay, und dann mache ich die Schnur los.
Ja, aber es gibt trotzdem einfach Einflüsse, die ich nicht im Griff habe. Sei es, dass der Vogel erschrickt oder irgendwie gerade die Thermik genießt und sagt, hu, super. Und dann fliegt er und plötzlich sagt, Susanne, wo war sie denn?
Ja, aber Tiere finden ja zurück. Stichwort Brieftaube.
Der Greifvogel ist anders.
Also kann schon sein, dass er verloren geht und dann habe ich zum Glück einen Sender. Mhm. Kann ich dann diese Tiere dressieren, also denen Kunststücke oder so beibringen oder bleibt es beim Hin- und Herfliegen?
Es kommt auf den Vogel drauf an.
Bei der Eule zum Beispiel?
Also Kunststücke nicht. Also die Eule kommt, das nennt man im Falknerischen Faustappell, also die kommt auf die Faust geflogen. Das ist ja auch das, was ich jetzt zum Beispiel bei einer kleinen Flugvorführung zeigen möchte. Eben, wie fliegt die Eule, wie gleitet die, warum kann eine Eule geräuschlos fliegen? Darum geht es mir. Also ich bin keiner, der sich so hinstellt und sagt, und schaut mal, wie toll ich bin und die Vögel kommen alle zu mir, sondern ich möchte Wissen vermitteln. Ich möchte den Besuchern und auch den Kindern sagen, seid mal alle ganz mucksmäuschen still und hört mal, ob ihr die Eule hören könnt.
Ja, warum hört man sie denn nicht?
Die Eule hat ganz besondere Federn.
Von welcher Spannweite spricht man?
Von bis, also so eine kleine Eule hat vielleicht 50 Zentimeter und der Uhu hat 1,80
Meter. 1,80 Meter Spannweite. Mhm. Also im Sommer, wenn ich rausgehe und ich höre diesen Uhu, den hört man ja hin und wieder.
Das könnte auch der Waldkauz sein. Die klingen ähnlich, wenn man den Unterschied nicht weiß.
Hast du da nur diesen einen Vogel oder hast du mehrere?
Ich habe mittlerweile, also mir macht es nichts, wenn jemand sagt, du hast einen Vogel, dann lache ich und sage, nein, ich habe 5.
Ach tatsächlich,
fünf Stück. Genau, also ich habe 2 Eulen, einmal den Rocco, den Habichtskauz, einen kleinen Uhu. Ein Fleckenuhu, der heißt Nepomuk. Ich habe mir einen Falken an die Seite geholt. Ist ein ganz toller Vogel. Ich habe mir einen Falkland-Karakara ans Bein gebunden, sage ich mal. Ich wollte nie einen Falkland-Karakara haben. Und mein Kollege hatte den dann Und der kleine Vogel hat beschlossen, ich mag die Susanne lieber als ihn.
Darf man fragen, was kostet so ein Falke?
Also ein Falke, den kannst, wenn du einen Sakerfalken kaufen möchtest, mit 300-400 Euro geht's los und nach oben hin sind keine Grenzen.
Und so eine Eule, also die ganz große, die muss doch unwahrscheinlich viel wert sein.
Ich würde es gar nicht von der Größe abhängig machen, es ist wirklich die Häufigkeit. Also früher hast du für einen sibirischen Uhu schon irgendwo im vierstelligen Bereich Geld locker machen müssen und heute ist es so, dass der Markt so übersättigt ist, zum Beispiel bei den sibirischen Uhus, dass die teilweise echt verschenkt werden oder für 100, 200 Euro eben an andere Falkner dann abgegeben werden. Und ich sehe halt die Problematik, die da auf uns zugekommen ist durch dieses Kükentötungsverbot bei uns. Früher hatten wir ja diese Eintagsküken hier bei uns in Deutschland bekommen, diese Frostküken.
Also und sind das die Männer, die alle getötet werden, oder?
Diese männlichen Küken, genau. Ja. Also die werden nicht geschreddert, also wir haben kein geschreddertes Material aufgetaut, sondern das sind einfach diese Eintagsküken und die gibt's, ich sag's jetzt mal ganz banal, im 10 Kilo Karton tiefgefroren. Und ich nehme aus der Box immer das raus, was ich brauche.
Gott, tut dir das nicht leid, so ein kleines gelbes Küken.
Es war am Anfang gar nicht leicht für mich.
Nee, ich könnte es nicht.
Es hat mich Überwindung gekostet, aber ich meine, der Vogel oder der Greifvogel und die Eule, das sind halt einfach Fleischfresser.
Aber die Eulen, die haben doch nur einen ganz kleinen Schnabel da vorne, die bringen doch so ein Küken gar nicht rein.
Der Schnabel ist auch quer. Das ist nicht, also das, was du siehst, ist nur ein Stückchen vom Schnabel. Das ist die Spitze. Aber der Schnabel ist relativ breit. Also so wie wir eben auch einen Mund haben, ist das bei der Eule auch.
Wie breit? Bringt die ein ganzes Küken rein?
Sogar der Habichtskauz, der Rocco, schafft ein ganzes Küken, ja.
Aber jetzt mit diesem Kükentötungsverbot ist das ja für euch ein massives Problem.
Nicht nur für die Falkner, sondern eben auch für die Zoos oder auch die also Halter von Schlangen oder auch Frettchen zum Beispiel. Also das ist aus meiner Sicht nicht zu Ende gedacht. Und jetzt ist es halt so, dass diese Eintagsküken aus Spanien und Portugal, Ungarn und Tschechien importiert werden. Schlägt sich natürlich entsprechend auf den Preis aus. Und jetzt nur als Beispiel, wir haben, denke ich, früher so für 12 Euro ungefähr die Kiste Küken bekommen. Und heute sind wir halt bei 26 bis 36 Euro. Und deswegen reduzieren die Falknereien eben auch ihre Bestände.
Ja, da sind wir wieder bei zu Ende gedacht. Wie gesagt, ich bin ja immer ein Mensch, der sagt, am liebsten jedes Tier leben lassen. Aber ja, ich weiß, ich bin selber kein Vegetarier. Dafür mag ich das Fleisch zu gerne. Von daher sollte ich vielleicht meinen Standpunkt auch mal zu Ende denken. Du bist auch kein Vegetarier, oder?
Nein, aber mittlerweile würde ich mich als 80% Vegetarier bezeichnen.
Wegen dem schlechten Gewissen?
Nein, ich kann das Fleisch einfach nicht mehr essen. Ich habe eine Magenverkleinerung machen lassen und das hat sich so auf meinen Körper ausgewirkt und so eine Veränderung ausgelöst, dass Fleisch ganz schwer verdaulich ist für mich. Das ist immer so ein bisschen wie Roulette spielen, ob ich es nun gut essen kann und vertrag. Und ja, es gibt halt Tage, da geht es nicht so gut und ich halte mich halt jetzt eher an Käse, Joghurt und Quark, dass ich eben auch genug Eiweiß abbekomme.
Sorry, ich will jetzt nicht zu persönlich werden, aber warum brauchst gerade du eine Magenverkleinerung? Figurtechnisch ist doch alles top.
Naja, aber vor der Magenverkleinerung nicht. Wir können da gerne offen drüber sprechen. Ich denke, es ist für die Leute einfach interessant, wie so ein Weg ablaufen kann. Ich habe, glaube ich, ganz viele Jahre meines Lebens verschenkt und nie wirklich gelebt, weil ich so ein massives Übergewicht hatte. Ich habe über 160 Kilo gewogen.
Oh, und jetzt bist du ja auch nicht gerade groß.
Na, 1,60 Meter.
Boah.
Und ich habe also Jahre...
Hast du irgendwie genetisch oder sorry, ich will jetzt kein zu nahe, oder warst du Hunger? Oder?
Nennen wir es mal einen seelischen Hunger, diesen Zwang zu essen. Und Essen kompensiert ja was.
Ja.
Und ich glaube, dass das bei ganz vielen Menschen ist, die Übergewicht haben, egal in welchem Ausmaß.
Vor wie vielen Jahren hast du dich dann entschieden, ich muss an meinem Leben was ändern?
Also der Wunsch, etwas zu verändern, war schon lange da, aber ich war halt immer irgendwo auch, ich glaube, zu faul, zu träge und auch zu feige, wirklich was in die Wege zu leiten, weil eine Entscheidung bedeutet ja immer irgendwo auch, dass man was verändern muss.
Hast du dann nicht mal probiert, eine Diät zu machen, ein bisschen mehr Sport?
Vieles. Also ich habe vieles probiert, bin mit vielem wieder gescheitert. Ich habe schon auch mal gut und viel abgenommen, dann hatte ich es wieder drauf. Ich glaube, dass die meisten Übergewichtigen dieses Thema einfach kennen.
Was hat dich dann motiviert, dass du sagtest, jawohl, und jetzt ist Schluss?
Die Angst zu sterben. Ganz offen und ehrlich, die Angst zu sterben. Ich hatte Schlafapnoe. Denke ich, das ist ein Begriff, oder?
Nein.
Das bedeutet, wenn du nachts so Atemaussetzer hast, dass du vielleicht auch nicht mehr aufwachst. Also ich hatte zu ganz schlimmen Zeiten, ich war im Schlaflabor, habe das testen lassen müssen. Ich hatte weit über 100 Atemaussetzer in der Stunde und eine Sauerstoffsättigung von unter 60%.
Und das kommt alles vom Übergewicht?
Das kommt vom Übergewicht, genau. Also dieses Übergewicht, diese Masse verteilt sich auf den ganzen Körper, auch zum Beispiel im Halsbereich und im Brustbereich. Es war einfach die Muskulatur durch dieses Gewicht so gestresst und überbelastet, dass mir einfach nachts so, im Kehlkopfbereich und Halsbereich die Muskeln einfach schlapp gemacht haben und dann geht der Atem, kein Atem mehr durch.
Hattest du dann schon immer das Problem mit Übergewicht oder?
Es ging in der Kindheit schon los und hat sich halt dann im Laufe der Jahre gesteigert.
Darum eben habe ich vorher nachgefragt, wie dann dieser, ich sage jetzt mal, Schicksalsschlag gekommen ist mit Hof verkaufen, Pony weggeben. Irgendwie muss man das ja seelisch auch kompensieren.
Ja, aber ich habe dieses Übergewicht schon, also dieses hohe Übergewicht, ich glaube, da war ich so Mitte 20, Anfang Mitte 20, da war es also wirklich dann das Gewicht schon im dreistelligen Bereich.
Und wann hast du dann gesagt, hey, und jetzt hole ich mir professionelle Hilfe und wage die Operation?
Das war im Jahre 2020 und dann hatte ich einen ziemlich steinigen Weg, bis ich diese mit der Operation, das war jetzt nicht das große Problem. Ich habe eine Klinik bei München aufgesucht, die haben mir eben gesagt, dadurch, dass mein BMI über 50 ist, kann ich bei denen in ein Programm mit rein, wo man jetzt nicht noch groß Anträge bei der Krankenkasse stellen muss. Aber ich habe, ich weiß nicht, bei wie vielen Ärzten Untersuchungen machen lassen müssen, unter anderem eben das Schlaflabor. Ich habe dann so ein sogenanntes CPAP-Gerät bekommen. Das hat mir richtig geholfen. Das ist so dieser Klassiker, diese Maske, die man nachts trägt.
Ja, aber was hilft die Maske beim Abnehmen? Die ist ja nur für Schlafen da.
Ein Körper kann ja auch nur abnehmen, wenn es ihm in Anführungszeichen gut geht. Also wenn der aber immer in dieser Stresssituation ist und immer wieder diesen Sauerstoffentzug hat, dann hat er ja ganz andere Dinge zu kompensieren. Da kann sich der Körper um Abnehmen nimmer kümmern. Und ich habe also Mitte 2020 mich entschieden, diesen Weg zu gehen. Hatte dann diverse Untersuchungen, alles Vorbereitungen eben auch für die OP. Und operiert worden bin ich dann 2021 im März.
Aber ist die Magenverkleinerung der letzte Ausweg?
Für mich selber war es der letzte Ausweg.
Es gibt ja so einen Magenring auch, was ich gehört habe. Ist das das Gleiche?
Nein, also beim Magenring sagt es ja schon der Ring oder man sagt auch Magenband. Hast du einfach was, also einfach Material um den Magen rum, der die Größe des Magens reguliert. Bei der Magenverkleinerung, sagt es ja schon, Verkleinerung, wird tatsächlich ein großes Stück vom Magen weggeschnitten. Also das ist eine Entscheidung fürs Leben.
Hattest du danach dann gleich weniger Hunger?
Der Hunger bleibt, der Hunger verändert sich aber. Durch das, dass der Magen so viel kleiner ist, ist natürlich das Aufnahmevolumen wesentlich geringer.
Also man wird schneller schlecht.
Ja, manchmal geht es wirklich um den Kaffeelöffel voll, der dann zu viel ist.
Wie sieht das bei dir aus? Da geht dann nichts mehr? Oder?
Nein, also du kannst dir das so vorstellen vom Volumen her, ungefähr so ein Joghurtbecher mit 150 bis 200 Gramm und das war's.
Wie packt man das?
Ich habe manchmal Tage, da wünschte ich mir, dass ich einfach mal so einen großen Teller mit Nudeln und Tomatensauce essen kann, einfach einen riesigen Teller voll. Und dann weiß ich aber, an sich ist es die Seele, die diese Befriedigung haben möchte.
Ja, weil das ist jetzt genau meine Frage. Du musst ja da anders arbeiten, weil der Hunger ist ja nach wie vor da.
Ja, es ist die Frage, ist es Hunger oder Appetit?
Für mich das Gleiche?
Für mich nicht mehr.
Was ist der Unterschied für dich zwischen Hunger und Appetit?
Der Appetit ist einfach die Lust auf Essen und der Hunger ist, dass der Körper wirklich was braucht.
Es tut mir so leid, Susanne, aber ich esse so gerne.
Ich habe früher auch gerne gegessen, aber ich war halt auch einer, der weit über das gegessen hat, was gut für den Körper
war. Ja, ich auch, aber ich mache halt auch Sport ohne Ende und teilweise hilft der Sport schon nichts mehr. Also ich muss jetzt auch wirklich was ändern. Ich weiß es, alle, die mich kennen, die werden sich denken, ja, der Meier wieder. Aber es ist wahnsinnig spannendes Thema, denn der Magen kann sich ja nach wie vor bei dir wieder dehnen.
Ja, also ich muss schon auch schauen, dass ich nicht zu viel esse und...
Oder die Naht kann reißen, um Gottes Willen.
Das nicht mehr, aber es ist am Anfang immer ein Risiko mit dieser Naht, aber die Naht ist so gut gemacht, dass also nach der Operation geprüft wird, ob die Naht auch wirklich dicht ist. Da darf man einen Schluck Kontrastmittel trinken und dann werden entsprechende Bilder gemacht. Ich will nicht sagen, es ist Glück, aber ich sehe es für mich als als Vorteil und als Glück, mir wird relativ schnell schlecht, wenn ich zu viel esse. Und es kann auch sein, dass das Ganze wieder rückwärts kommt, wenn es zu viel war.
Hattest du da irgendwelche psychischen Begleitungen? Weil wenn ich mir jetzt denken würde, mir würde jetzt jemand im Magen verkleinern, also brauche ich natürlich nicht, aber ich habe halt sehr viel Appetit und Essen ist mein Hobby. Ich koche unwahrscheinlich gern und für dich war es ja wahrscheinlich damals Lebensinhalt und Stressabbau.
Auch ja, aber ich habe auch gerne gekocht. Ich koche auch heute noch gerne, halt in kleineren Mengen oder ich teile einfach. Also ich gebe halt von meinem Essen dann was ab.
Also hattest keine Psychologen, die dir...
Doch, also ich musste, bevor ich die Operation überhaupt bewilligt bekommen habe oder von Seiten der Klinik dann das okay hatte, ein psychologisches Gutachten machen lassen. Und ich habe mich auch verpflichtet, einmal im Jahr zur Kontrolle zu kommen, Blutwerte und so weiter. Und natürlich ist es gut, jemanden, der Ahnung hat davon, also einen Psychologen an der Seite zu haben, der einen unterstützt.
Und isst du nach wie vor noch alles? Also kommt dann abends dann statt einer Tüte Chips 3 Chips oder wie gehst du damit um?
Es kommt wirklich auf meine seelische Verfassung an. Also das hat sich nicht geändert. Es ist nur das Volumen, was ich essen kann, einfach viel kleiner. Aber die Ausgangssituation ist ja nach wie vor, oder dieses Bedürfnis, etwas über Essen auszugleichen, es ist ja immer noch da. Es ist der Magen operiert, aber nicht der Kopf.
Und ist der Kopf, wenn ich fragen darf, jetzt auch schon für dich umgeswitcht oder bist du, weil es ist ja ein Prozess?
Genau, also es war sehr viel, was sich geändert hat. Und ich sehe halt, also manchmal sind so Gespräche, wo die Leute dann sagen, boah, ich würde mir nie den Magen verkleinern lassen, dazu esse ich viel zu gern. Und dann ist mein Argument dazu aber, ich lebe einfach jetzt. Das habe ich vorher nicht. Ich habe vorher einfach existiert, aber nicht wirklich gelebt. Ich kann durch das, also ich habe jetzt gute 70 Kilo abgenommen, bin bei ungefähr 90, 92 Kilo
haben
jetzt.
Haben die dann bei der OP schon was mit, weil die hätten ja gleich so die Fettabsaugung mitmachen können. Warum denn nicht?
Das geht nicht. Das ist für den Körper viel zu viel Stress.
Oder warum hast du nicht erst eine Fettabsaugung machen lassen und dann eine Magenverkleinerung? Weil dann hättest du ja dir die ganze Abnehmerei sparen können. Mensch, hättest du halt vorher mit mir gesprochen.
Deine Frage ist berechtigt. Dieses Fett, was wir am Körper haben, das lässt sich in Anführungszeichen nicht wegsaugen. Also man entfernt das. Die Fettzellen sind aber so entartet, dass das, was dann noch da ist an Fettzelle, sofort wieder was produziert oder einfach auch von der Größe sich her wieder vergrößert und ausdehnt. Also das war im Zuge dieser ganzen Gespräche eben auch Thema. Die Fettabsaugungen, die kommen, nachdem man abgenommen hat. Und ich habe 2 hinter mir an den Beinen. Ich habe ja diese sogenannte Lipödem. Das ist so eine Entartung der Fettzellen. Und ganz ehrlich, also für mich waren diese 2 Fettabsaugungen an den Beinen die schlimmsten Operationen, die ich hatte.
Von den Schmerzen her?
Ja.
Du sagst, du lebst jetzt.
Ja.
Könntest du das ein bisschen näher beschreiben?
Ich kann rausgehen, ich kann mich bewegen, ich kann in der Natur sein, ich kann
Dinge. Aber das konntest du doch vorher auch schon.
Nein, nein. Stell dir einfach mal vor, jemand mit 160 Kilo, der trägt ja im Endeffekt das Gewicht von der zweiten Person mit. Also ich war immer eingeschränkt in meiner Bewegung, in meiner Kraft. Ich war ja wie schwerbehindert im wahrsten Sinne des Wortes. Schwerst durch das Gewicht und behindert durch das, dass ich körperlich so eingeschränkt war.
Gibt es dann Lebensmittel, die du nicht mehr isst, wo du sagst, nee, da weiß ich, die Schokolade, die ist nicht so toll, da esse ich lieber 2 Rosenkohl mehr?
Also einen Rosenkohl mag ich überhaupt nicht. Die Schokolade leider nach wie vor.
Ja,
und das Tückische bei mir ist, ich vertrage die Schokolade auch gut. Das ist gemein.
Oh mein Gott.
Ja, also es ist halt dann so, früher war das halt mal so zack, zack, eine halbe oder ganze Tafel Schokolade und heute ist es halt eine Rippe. Und ich schaue dann, dass ich auch eine bittere Schokolade esse, weil mir die Vollmilch zum Beispiel zu süß ist. Bei mir haben sich bestimmte Dinge in der Wahrnehmung verändert. Also Sachen, die ich früher unheimlich gerne mochte, wie zum Beispiel Schokolade oder auch Nutella. Puh, da rollt es mir die Zehennägel auf, weil ich schmecke dieses Übersüße. Und bei der Nutella dieses Fett und dieses Öl, was da drinnen ist, habe ich früher nicht.
Wie stellst du sicher, dass du dein Gewicht hältst?
Also ich muss wirklich auf der Hut sein, dass ich nicht wieder in dieses alte Muster zurückverfalle. Und ich kann mir natürlich mein Gewicht ganz schnell wieder nach oben schrauben, indem ich zum Beispiel sehr, sehr fettreiche oder sehr zuckerhaltige Sachen esse.
Ich bin ja so ein Mensch, ich habe ganz massiv Angst vor Operationen. Mhm. Ich glaube, wenn ich in so einer Lage wäre, hätte ich mir gesagt, also nee, bevor dass ich mich da jetzt am Magen rumschneiden lasse, also jetzt esse ich lieber erst einmal 5 Wochen gar nichts mehr.
Bei 160 Kilo bringen dir 5 Wochen gar nichts, das ist zu wenig. Also da reden wir eher von Jahren.
Was würdest du dann Menschen raten, die einen ähnlichen Weg gehen möchten oder ein ähnliches Problem haben?
Dass sie ehrlich zu sich selber sind. Es gibt ganz viele Übergewichtige, die sagen, mir geht's gut und ich habe keine Probleme und ich bin glücklich. Und aus meiner eigenen Erfahrung würde ich sagen, die meisten sind mit sich selber in dem Moment unehrlich. Denn mit 100 Kilo Übergewicht kann ich nicht mehr glücklich sein. Und ab einem gewissen Gewicht ist man einfach von der Mobilität her so eingeschränkt, dass man nicht mal mehr einfache Alltagsgeschichten machen kann. Das Paradebeispiel, geh ins Kino, der Kinostuhl ist zu eng für so einen breiten Hintern. Flieg mal weg, da kannst du dir 2 Sitze buchen. Dann brauchst du eine Gurtverlängerung. Das sind alles so Geschichten, wo ich sage, es ist demütigend, das ist ganz furchtbar. Ich war in Ägypten, ich musste mir eine Gurtverlängerung geben lassen. Dann habe ich die Stewardess gebeten, dass sie mir eine Gurtverlängerung gibt. Dann läuft sie irgendwann den Gang entlang und fragt, wo die übergewichtige Frau ist, die die Gurtverlängerung braucht. Und man dachte, boah. Oh. Also zu dem damaligen Zeitpunkt, wenn mir das heute passiert, denke ich mir, puh, ich bin auch recht offen umgegangen damit, dass ich gesagt habe, wenn ich zu den Ärzten gegangen bin, ich möchte eine Magenverkleinerung machen. In dem Moment hat sich der Blickwinkel des Arztes auf mich auch verändert. Oft wird man ja auch so in so eine Schublade gesteckt. So nach dem Motto, naja, undiszipliniert, faul, dumm und so weiter. Und ich halte mich weder für faul und dumm. Undiszipliniert bis zu einem gewissen Maß schon, weil ich ja einfach Sachen gegessen habe, die mir nicht gut getan haben.
Wenn du in die Zeit zurückreisen könntest, wo würdest du zu dir hinreisen, um dir zu sagen, hey, jetzt lass mal das Stück Schokolade im Kühlschrank?
Ich glaube nicht, dass das funktionieren würde, aber ich weiß, wo bei mir der Auslöser war, dass dieses Gewicht so hoch gegangen ist. Und das war im Endeffekt mit Beginn der Arbeit.
Hattest du dann keinen Bock auf Verwaltungsfachangestellte?
Diese Verwaltungsfachangestellte, oder es war die staatlich geprüfte kaufmännische Assistentin, genau so. Das war eine Schule, 2 Jahre. Da hat es mir richtig gut gefallen, das hat mir gut getan und danach hatte ich eben aber dann die Lehre zur Steuerfachangestellten gemacht. Und damit habe ich mir selber einen Grundstein gelegt fürs Unglücklichsein.
Hättest du da eigentlich aufhören müssen? Weil es gibt ja viele Menschen, die haben eine Ausbildung, wo sie eigentlich sagen, ja, auf die habe ich eigentlich überhaupt keinen Bock.
Ja, aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt hätte ich nicht gewusst, was ich sonst machen möchte. Ich glaube, dass vieles einfach ein Prozess ist. Vielleicht war es für mich auch vorgesehen, diesen Weg zu gehen.
Also bist du auch der Meinung, dass alles im Leben so kommen muss, wie es kommt?
Es hat alles seinen Sinn. Ich glaube, wir leben das Leben vorwärts und verstehen es rückwärts.
Das ist sehr, 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 sehr schön gesagt. Kommen wir wieder zurück zu den Tieren, die diese Probleme zweifelsohne nicht haben, wie es wir Menschen haben. Oder haben die Tiere auch ihre Problemchen?
Meinst du jetzt mit dem Übergewicht?
Nee, allgemein. Also wenn ich jetzt meinen Hund anschaue, der liegt übrigens gerade neben uns und schläft und chillt hin, da denke ich mir hin und wieder, ach, wie wäre es denn schön, einfach mal ein Hund zu sein.
Ich denke mal, der Hund hat nicht diese Lebensthemen, wie wir es als Menschen haben.
Ist ja schrecklich, gell?
Aber der Hund hat auch eine Seele und der Hund hat aus meiner Sicht, oder generell die Tiere, haben diese gleichen Geschichten wie wir. Wir lieben, wir hassen, wir spüren Wut, wir können eifersüchtig sein, wir können fast platzen vor Freude und das ist bei den Tieren auch. Also ich bin davon überzeugt, jedes Tier hat eine Seele. Wie wir Menschen auch.
Ja, natürlich.
Gibt aber ganz einen Haufen Leute, die das anders sehen.
Ja, aber auch die Küken haben eine Seele. Die kleinen Tagesküken.
Haben sie ja.
Ja, genau.
Da schließen wir wieder an. Also es fällt mir nicht leicht, diese Küken aus der Gefriertruhe zu holen und aufzutauen und zu verfüttern. Und ich habe einfach für mich ein Ritual gefunden, was mir hilft. Wenn ich dann die Küken aus der Gefriertruhe heraus habe, bedanke ich mich einfach bei diesen Küken, dass sie da sind als Versorgung für die Greifvögel und Eulen. Und damit kann ich meinen Frieden machen.
Dürfen die Vögel auch mal zu dir nach Hause?
Ich hatte jetzt tatsächlich in der Silvesternacht die 3 Vögel, mit denen wir die Flugvorführung machen, die bei uns im Garten wohnen, in die Wohnung geholt. Wegen des Feuerwerks.
Bist du ein Gegner vom Feuerwerk?
Mittlerweile ja. Ich finde es wunderschön, aber ich sehe auch, was es mit den Tieren und der Natur tut.
Also wenn ich die Hunde anschaue, meine war fertig die ganze Nacht über. Die hat gezittert, die hat geweint. Mir geht es da mittlerweile ähnlich. Krass, aber zum einen schön für die Vögel, dass sie auch mal zu dir nach Hause durften. Wie verhalten sich die dann, wenn die dann im Haus sind? Lässt du die dann überall rumfliegen? Nein, nein. Dürfen die mit ins Bett zum Schlafen oder wie gehst du
da? Jetzt hast du schon die passenden Fragen gestellt.
Nein.
Also gehen wir mal auf das Thema Silvester.
Ja.
Der Bussard, der Burli und der Falke, die waren bei mir im Wohnzimmer. Ich habe so Sitzvorrichtungen für die Vögel, die man eben auch zum Beispiel im Garten aufstellen kann. Und die saßen halt dann mit genügend Abstand, der eine links, der andere rechts im Wohnzimmer. Und der Falke fand halt seinen Sprenkel doof und hat beschlossen, er will lieber auf der Couch-Ecke sitzen. Dann durfte er halt diese paar Stunden auf der Ecke von der Couch sitzen.
Haben die da hingekackt?
Ich habe eine Decke und wenn die dann wieder rausgehen in der Früh.
Stubenrein bringst du die ja nicht.
Nein, nein. Also der Vogel kackt einfach.
Und du könntest dann jetzt sagen, du daherinnen nicht kacken, weil Nein. Die verstehen dich ja.
Ja, das geht aber nicht. Das ist einfach ein natürlicher Ablauf im Körper, den kann ich nicht beeinflussen und der Vogel auch nicht.
Aber kuscheln kannst du mit denen nicht, oder?
Ich habe zwei Vögel, die finden es gut, beziehungsweise also der eine gut, der andere in Ordnung. Aber generell ist ein Vogel kein Kuscheltier. Also mein Falklandkarakara, der Diego, das ist so der Einzige, der das wirklich einfordert. Der stellt sich hin und dreht den Kopf immer so und fordert mich auf, ihn am Kopf und am Hals zu kraulen. Das mag er, aber nur, wenn er will. Und das ist auch in Ordnung. Aber dass man jetzt den Vogel irgendwie groß streichelt und abschmust, ist nicht gut, weil jedes Mal, wenn wir den Vogel anfassen würden als Menschen, machen wir natürlich irgendwie eine Schicht mit unserem Zeug, was wir auf den Händen haben, auf die Federn. Und das tut den Federn nicht gut. Und es gibt Vögel, die mögen es generell nicht angefasst zu werden. Mir ist wichtig, dass meine Vögel sich anfassen lassen an den Füßen, wenn mal irgendwas ist. Oder dass man, wenn man mal ein Geschüh wechselt, da nicht den großen Kampf hat.
Wenn ich jetzt den Handschuh anhabe, bleiben die dann bei mir oder erkennen die dich und sagen, nein, ich bleibe bei der Susanne und bei dem schon gleich zweimal nicht?
Ich lasse den Vogel entscheiden. Also der Vogel sagt mir dann schon, ich gehe darüber, ich finde den nett. Und es gibt eben auch die Situation, wo der Vogel sagt, da will ich nicht hin.
Aber ein normaler Falkner, der nicht mit den Tieren sprechen kann, wie will denn der das entscheiden?
Ich glaube, wenn er genügend Sachverstand hat, weiß er eh, wie seine Vögel ticken.
Eigentlich eine blöde Frage, die ich gestellt habe, weil ich weiß ja auch, wen mein Hund mag und wen er nicht
mag.
Ja,
genau. Der Vogel zeigt es auch. Der Vogel zeigt es auch. Und wenn man ein bisschen aufmerksam ist und sein Tier einfach gut genug kennt, dann kann man es auch einschätzen.
Ja, für mich Tiere, mit denen ich mit sehr viel Respekt begegne, angreifen tut keiner deiner Flügel.
Also ich will meine Hand für keinen Vogel diesbezüglich ins Feuer legen.
Nein,
nein.
Echt?
Also wenn ich jetzt sage, der tut dir nichts und es würde dann doch was passieren. Es ist genauso, wie wenn ich jetzt deinen Hund hier streichel.
Ja,
und
der
du
macht
sagst,
ja wirklich nichts.
Ja, ja, aber es kann trotzdem sein, dass er aus irgendeiner Situation ja zum Beispiel nach mir schnappt, ohne dass du es...
Würde nicht machen. Ich würde alles, was ich habe, verwetten.
Okay.
Das wird er nicht machen.
Also ich würde es beim Greifvogel nicht tun, auch bei der Eule nicht. Das sind wilde Tiere, die sich uns Menschen in irgendeiner Form angeschlossen haben oder mir, also sich jetzt mit mir verbunden haben. Aber es bleibt nach wie vor einfach ein wildes Tier.
Wie gehe ich um, wenn ich so ein Tier in der freien Wildbahn begegne?
Der hält mit Sicherheit Abstand zu dir.
Und wenn er keinen Abstand hält, hat er Tollwut.
Nein, das glaube ich jetzt nicht. Ich sag mal, wenn du mit deinem putzigen Dackel unterwegs bist, ist es natürlich jetzt nicht so schön, wenn du zum Beispiel einem Steinadler begegnen würdest, der mit seinem Falkner auf der Jagd ist.
Wie auf der Jagd mit dem Falkner? Wie verstehe ich das?
Zur Jagdzeit geht man ja mit einem Greifvogel auch jagen. Also daher eben.
Was jagt der?
Es kommt drauf an, auf was der Vogel trainiert ist und wie groß der Vogel ist. Also du kannst mit einem Wüstenbussard zum Beispiel Kaninchen oder Hase jagen gehen oder auch mit einem Habicht.
Der Falkner geht dann raus und lässt den Vogel frei und der kommt mit dem Hasen zurück.
Nicht ganz. Also der Falke, der Bussard oder der Habicht schlägt seine Beute und als Falkner solltest du dann schon so fit sein und geländegängig, um deinem Vogel hinterherzukommen und also der Vogel apportiert nicht.
Warum gehe ich denn überhaupt mit dem Jagen? Ich könnte doch immer diese schönen Kückchen geben.
Naja, die Falknerei hat ja den Ursprung oder das ist ja, ich sag mal, die Jagd mit dem Beizvogel.
Ich verstehe es nicht, ich muss doch so kein Kaninchen jagen, brauche ich doch nicht, das ist doch, tut doch keinem weh. Ich meine, ich lasse mir eingehen, wenn ich ein Reh jagen muss, jawohl, Wildverbiss, Bestand halten, ja, verstehe ich, aber beim Häschen.
Naja, das Häschen guckt dich genauso nett an wie das junge Reh auch. Auch das Kaninchen oder der Hase können einen Schaden machen.
Also das heißt praktisch, ihr werdet gebucht von Landwirten und Forstwirten, die sagen, hey, wir haben zu viel Hasen, geht doch da mal rein.
Nicht ganz. Also das ist, ich gehe mit meinen Vögeln gar nicht jagen. Also ich habe meine Vögel wirklich aus Spaß an der Freude und an diesem mit dem Vogel zusammen sein zu können. Aber es gibt Falkner, die jagen gehen. Die gehen halt dann eben statt mit dem Gewehr, mit dem Greifvogel.
Und was mache ich jetzt, wenn der zum Jagen geht und sieht mich mit dem kleinen Hündchen mit 4,5 Kilo laufen und geht auf mich los?
Also ich sage mal, sowas passiert sehr, sehr selten. Zumindest das, was ich so erfahren habe. Also es werden auch so ganz üble Geschichten erzählt, dass in Norwegen ein Steinadler ein Kind angegriffen hat. Das sind Sachen, wo ich sage, ist es wirklich wahr? Wir wissen es selber. Es wird so viel erzählt und über die Medien verbreitet. Manchmal sollte man einfach auch seinen gesunden Menschenverstand einschalten. Ich sehe aber schon am Weihnachtsmarkt, dass die Vögel die Hunde unterschiedlich einsortieren. Die Hunde, die als Besucher kommen. Der Wüstenbussard, der gibt zum Beispiel einen Warnruf ab, wenn ein großer Hund da ist. Hauptsächlich braune große Hunde. Weil da, wo der Wüstenbussard herkommt, da ist halt auch für den Bussard der Schakal eine Bedrohung.
Ach, wirklich? Ja. Und so ein kleiner Weißer?
So ein kleiner Malteser, der würde dann eher so ins Thema Beute einsortiert werden.
Schauen die dann schon so nach dem Motto, hey, ja. Die ich hole, wirklich?
Ja.
Aber ihr könnt die zurückhalten oder sind die angebunden?
Die sind natürlich alle angebunden, die Vögel, während der Weihnachtsmarktzeit. Und wenn ich jetzt einen Vogel zum Beispiel mit vornehme, so wie ich es mit dem Rocco gemacht habe, hast du ja gesehen, der ist ja dann am Handschuh festgemacht, damit eben nichts passieren kann.
Also ich habe dich ja damals am Weihnachtsmarkt gesehen und es war wirklich unwahrscheinlich inspirierend. Wenn ich jetzt mal die Susanne kennenlernen möchte. Du hast keine Homepage.
Also mich selber kannst du erleben, gemeinsam zum Beispiel mit einem Vogel bei einem Spaziergang.
Ach, du gehst mit dem spazieren?
Ja. Der Vogel muss ja raus, der soll ja was sehen und erleben.
Also am Arm gehst du mit dem spazieren?
Genau.
Ja, aber fliegen, du trägst den spazieren.
Ja, also das gehört einfach zu dem sogenannten Abtragen des Vogels mit dazu.
Du gehst dann durch dein Dorf, wo du jetzt wohnst, mit dem Vogel.
Zum Beispiel.
Das oder ist ja schon, die Kinder werden wahrscheinlich meinen, da kommt irgendeine Lehrerin aus Harry Potter.
Wenn ich mit der Olli unterwegs bin, ja. Also muss ich auch ganz offen und ehrlich sagen, was ich nicht mehr hören kann, ist Harry Potter, Hedwig und Rosalie. Ich glaube, den meisten ist es ein Begriff. Die Rosalie aus 3 Haselnüsse für Aschenbrödel und ich habe definitiv keine Rosalie. Der Rocco ist ein Habichtskauz und kein Waldkauz.
Was ist dein Lebensmotto?
Also ich würde sagen, der Sinn des Lebens ist ein Leben mit Sinn.
Sehr, sehr, sehr schön gesagt. Zum Abschluss möchte ich dir noch die Frage stellen, die ich jeden meiner Gäste hier stelle. Wenn du dir 3 Menschen aussuchen könntest, mit denen du auf einen Kaffee gehen könntest.
Ich würde gerne nochmal mit meiner Freundin Sabine eine Tasse Kaffee trinken. Mit meinem Freund und Mentor Theobald würde ich gerne eine Tasse Kaffee trinken.
Das ist auch ein Falkner.
Nein. Das ist für mich der Mentor, was diese, ich sage jetzt mal so, das bewusste Leben und das bewusste Sein angeht. Und ich denke auch mit meiner Freundin Emanuela würde ich nochmal eine Tasse Kaffee trinken gehen wollen. Die wohnt sehr weit weg.
Also alles Herzensmenschen für dich. Du sagst gerade, sie wohnen sehr weit weg. In deine alte Heimat zieht es dich nicht mehr, gell?
Nein, gar nicht mehr. Also ich habe jetzt am 2. Weihnachtsfeiertag meine Eltern besucht und ich habe das aber an einem Tag gemacht. Also ich bin hier von der Oberpfalz nach Greinau gefahren in guten 3 Stunden und nachts 3 Stunden wieder nach Hause.
Man muss also, ja wieder zurück zu den Kindern, in dem Fall zu den Vögeln. Wie alt werden denn diese Tiere?
Also man sagt, je größer der Vogel, desto höher die Lebenserwartung. Eine kleine Eule wird vielleicht 10 Jahre alt und ein Steinadler 50.
Wow. Also hast du noch lange Pflege vor dir?
Ja, also ich habe mir das reiflich überlegt, weil der Blaubussard hat eine Lebenserwartung von 30 bis 40 Jahren und ich bin jetzt 48.
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Ich habe einen Wunsch, oder auch einen Traum. Ich möchte gerne sowas wie einen kleinen Gnadenhof haben für Greifvögel und auch Eulen, die beispielsweise einfach in einer Flugverführung nicht mehr mitmachen können oder dort nicht mehr gebraucht werden. Also ich möchte jetzt keine Greifvogelauffangstation für wilde Tiere haben, aber ich möchte einfach einem alten oder vielleicht auch körperlich eingeschränkten Vogel die Möglichkeit geben, bei mir noch ein gutes Leben zu haben. Also ich möchte keine Tiere horten im Sinne von, ich habe 30, 40 Vögel, dem würde ich nicht gerecht werden. Ich möchte einfach das Ganze klein und fein, zum Wohle für die Tiere, aber auch, dass ich mich damit wohlfühle. Ich möchte mit meinen Tieren gemeinsam wohnen. Also ich hätte gerne einfach mein kleines Häuschen direkt neben den Volieren und dem Schafstall. Das ist so mein Wunsch und ich wünsche mir, dass sich das einfach auch realisieren lässt.
Und dazu drücken wir dir alle unsere Daumen, dass dein Wunsch in Erfüllung geht. 5 Vögel hast du zumindest schon, mehr wie mancher anderer, denn in der Regel jeder Mensch hat nur einen. Du hast gleich 5 und in der Hoffnung vielleicht irgendwann mal 50 oder 100.
Nein. Ich würde mal sagen, bei 15 ist die Obergrenze.
Wir wünschen dir in jedem Fall viel, viel, viel Spaß und Glück mit deinen Tieren.
Vielen Dank.
Schön, dass du dir heute Zeit genommen hast. Ja, komm gut nach Hause, pass gut auf deine Vögelchen auf.
Das mache ich, danke.
Und wir, liebe Zuhörer, hören uns in 2 Wochen wieder bei einer neuen Geschichte, die das Leben schreibt. Servus.
Das war Geschichten, die das Leben schreibt. Von und mit Harry Meyer. Weitere Infos findest du auf www.harrymeyer.de.